Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, ach, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, siehe, geh in den Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und so sprach er zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm zu Gerechtigkeit. Ich will dich segnen. Das war die Aussage über Abrahams Leben. Und das ist die Aussage, die über unserem Leben steht in Jesus Christus, die wir uns als Töchter und Söhne Abrahams und Sarahs verstehen dürfen in Christus Jesus. Wir sollen Liebe erfahren, Wertschätzung erfahren, Geleit erfahren, hier in diesem Leben. Und was Abraham noch gar nicht so konkret vor Augen gestellt war, weit über ein Land in diesseits hinaus, in alle Ewigkeit, Gesegnete sein. Aber wie lebt man als ein Gesegneter? Die Frage haben wir uns auch gestellt, als wir damals zum Glauben kamen, auf einer Freizeit, in der Jugendarbeit, in der Klostermühle, bei einer Evangelisation oder wo immer man es war. Dass wir aus Gnaden zum Glauben kommen, dass wir zur Vergebung der Sünden nichts beitragen können, das haben wir verstanden. Aber ging es euch nicht wie mir, dass nun, nachdem ich so viel geschenkt bekommen hatte, ich den Eindruck hatte, jetzt muss ich meinerseits doch auch etwas beitragen, etwas tun. Zunächst aus Dankbarkeit, dann aus Verpflichtung und schließlich aus Verzweiflung, denn ich merkte, je mehr ich mich anstrenge, desto verkrampfter wird es. Und so kam ich immer wieder zur Klostermühle und hatte selbst am Anfang das Beispiel, dass ich sage, ich muss wieder zum Auftanken fahren, weil ich den Eindruck habe, hier kann man tanken, hier kann man alles aufmachen, hier gibt es Himmel auf Erden, mindestens für die, die als Gäste kommen, die Mitarbeiter sehen das dann differenzierter, aber hier hat man Segen pur und wenn man es doch nur einpacken könnte und könnte es mitnehmen. Und so sehnte ich mich danach, auch in Bad Ems wenigstens eine Zweigtankstelle zu haben. Aber schon die 16 Kilometer die Lahn runter war das gar nicht so einfach, das einzufangen. Und viele von euch kennen das auch und so kommt es auch zu diesem sogenannten Gemeindehopping, dass man als ein Gesegneter neue Kraftquellen sucht, neue Quellen sucht und möglichst auch mit dem Bus dann irgendwo hinfährt, wo man sagt, da ist gerade die Anbetungsband richtig angesagt oder der Prediger ist angesagt, der bringt es. Also Christsein heißt tanken und einteilen und wenn man Durst bekommt, wieder neue Kraft schöpfen. Lange Zeit habe ich in Bad Ems und sonst wo in der Welt nach der idealen Gemeinde gesucht, denn die Fackelträger wollten, das fand ich immer stark, keine Gemeindeersatz sein, sondern uns befähigen für die Gemeinde. Also die Erwartung und das Gebet, Herr, wann zeigst du mir endlich die richtige Gemeinde? Und dann haben wir um Erweckung gebetet, dass endlich Gott eine Erweckung schafft. Ich habe ihn um Kraft gebeten, er möge mir Kraft geben, aber ich hatte den Eindruck, irgendwie übersetzt da oben einer falsch, denn je mehr ich gebeten habe, desto weniger bekam ich. Ich dachte am Anfang, Christsein ist leicht, das kann ja auch nicht so schwer sein, aber es war nicht leicht, es war schwer. Und dann habe ich gemerkt, wenn man es richtig ernst meint, dann wird es sehr schwer. Und wenn man es ganz, ganz ernst meint, dann kommt es einem unmöglich vor. Und ich habe gesucht und selbst bei den Fackelträgern eigentlich keinen Christen gefunden, der das von sich aus richtig geschafft hat. Mit Ausnahme von einem. Nein, jetzt nicht schon wieder Heiner. Der wurde zu viel strapaziert. Ich meine auch nicht Major Thomas, sondern es war Jesus Christus selber, der Sohn Gottes. Von dem konnte man aber lernen, dass ein Gesegneter zu sein, etwas ganz anderes ist als ein Konsumchrist, ein Tankstellenchrist. Jesus Christus lebte als der Sohn Abrahams. Er lebte als dein Nachkomme Abrahams, durch den wir gesegnet werden. Nicht indem er uns die Tankstelle zeigte, indem er unseren Durst stillte und selbst in uns zur Quelle wurde. Wisst ihr, wann ich endlich die Suche nach einer idealen Gemeinde aufgeben konnte? Als ich kapiert habe, dass der Himmel mir keine ideale Kirche zeigt, sondern mich zu einer realen Kirchenstiftung, einem realen Mitglied der Kirche macht. Als ich aufhörte zu sagen, Herr, schenk mir endlich Menschen, die mich verstehen, und gesagt haben, wenn es die eh nicht gibt, ist bei mir auch kompliziert, dann mache ich mich zu einem Menschen, der andere versteht. Denn wisst ihr, was noch größer ist als die Erfahrung, selbst gesegnet zu werden? Was noch befriedigender ist, beglückender, glückseliger als die Erfahrung, einen Menschen zu finden, der einen endlich versteht? Selbst zu einem Menschen zu werden, der andere versteht. Die größte Glückserfahrung war für mich in meinem Christsein nicht, dass ich eine tolle Predigt hörte oder dass einer in der Seelsorge mich endlich mal verstanden hat, sondern die Erfahrung, dass Gott mich gebraucht hat, um andere zu verstehen. Es ist glücklich, gesegnet zu werden. Es ist noch ein größeres Glück, zum Segen gebraucht zu werden. Der Samaritanerin am Brunnen, die so durstig war nach Leben, sagt Jesus, wer das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nicht nur befriedigt werden durch all den Segen, den er bekommt, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur Quelle werden, die sprudelt. Davon habe ich als 15-Jähriger geträumt. Also nichts dagegen, dass ich mit dem Fahrrad zur Klostermühle fahre, das hat mir die Waden gestärkt und das war auch gut. Und 35 Minuten war realistisch, wenn eine gute Predigt wartete, sonst habe ich 40 gebraucht. Nicht, das alles ist ja prima. Aber es ist noch schöner zu erfahren, dass Christus bei mir ist, auch wenn ich in Bad Ems bin oder in Tübingen oder sonst wo in der Provinz. Ein Gesegneter des Herrn zu sein, eine Gesegnete des Herrn, ist die Erfahrung, dass Gott selbst bei mir ist und durch mich andere segnet. Und während wir heute Morgen mit dem Bild der Sterne uns vergewissert haben, wie viel mehr uns noch erwartet an Glück, an Erfüllung, an Erlösung, wenn wir Christus endlich sehen, wie er ist, und das jetzt schon wissen dürfen, dass unser Leben bestimmt, dann werden wir, wie es Gott dann später in Kapitel 22 noch einmal wiederholt, von ihm aufgefordert, geh hin, die Sterne leuchten nicht, weil die Sonne noch am Himmel ist, es gibt aber hier einen Sandkasten und fang an zu zählen und ich bin gespannt, ob du zwischen Kaffee trinken und Abendessen mit dem Sandkasten durchkommst und bei wie vielen Milliarden du angekommen bist. Gott will jeden von uns gebrauchen. Nicht jeden von uns hier vorne, nicht jeden von uns hauptamtlich, aber jeden von uns will er gebrauchen. Jeder von uns ist gesegnet, um zum Segen zu werden. Und dieses Bild des Segens ist deshalb so tragend, weil man Segen nicht machen kann. Ich kann euch zu Spenden aufrufen, da kann man einem auch richtig Druck machen. Ich kann euch zu guten Werken aufrufen. Ich kann euch dazu aufrufen, morgens um 5 aufzustehen, die Klostermühle zu fahren und hier irgendein Zimmer zu tapezieren. Zu sowas kann man Menschen zwingen. Aber wie soll man einen zum Segen zwingen? Das geht gar nicht. Um für andere zum Segen zu sein, muss ich ganz in meiner Mitte sein. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott kann nur durch mich segnen, wenn ich ganz in Christus bin und nichts anderes sein will. Das war auch für Abraham eine Lektion. Um ehrlich zu sein, es waren gleich mehrere. Die erste Lektion habe ich euch vorgelesen. Dass Abraham nämlich keinen Erfolg sah, keinen Segen sah in seinem Leben. Gott sagt, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Wäre ich Gott, ich wäre beleidigt über die Antwort Abrahams. Gott hat gerade eine Liebeserklärung gemacht und ihm gesagt, ich bin deine Belohnung, ich bin dein Erbteil, ich bin dein Leben. Und Abraham antwortet säuerlich, wo sind deine Geschenke? Ich habe keinen Nachkommen, ich sehe keinen Erfolg, ich sehe nicht, dass es weitergeht durch mein Leben. Aber Gott lässt sich nicht verdrießen und er sagt, nein, keine Kompromisse. Und Abraham sagt, ja, dann wird eben mein Knecht es sein. Deine Verheißung wird zwar nicht erfüllt, aber Plan B ist, dann soll eben der Knecht an die Stelle treten. Kommt mir niemals bei Gott mit Plan B. Das mag er nicht. Er mag nur Plan A. Und sein Plan A ist Jesus Christus und sein Segen. Sarah war nicht weniger geschickt als Abraham. Und als sich das mit dem Segen und der Nachweislichkeit und der Uhr Gottes so hinzog, da sind die beiden zusammengekommen und haben gesagt, also unser guter alter Gott im Himmel mag es ja recht meinen mit seiner Verheißung, aber wie wir alle sehen, wird das nicht. Ich bin 90, du gehst auf die 100 zu. Ich habe den Eindruck, dass Gott sich hier verlupft hat, würde der Schwabe sagen, dass er sich überhoben hat mit seiner Verheißung. Das ist immer schlecht, wenn wir klüger sind als Gott und meinen, wir wüssten besser, wie er seine Verheißung in unserem Leben zu erfüllen hat. Und die beiden haben sich ausgeguckt, dann nehmen wir einfach die Magd Hagar und dann kannst du Abraham mit der letzten Manneskraft, die du dann hast, da kannst du also einen Sohn zeugen. Und dann haben wir Gottes gute Absicht mit den menschlichen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen kombiniert. Das klingt so gut. Und sei ehrlich, das war ein Großteil deines bisherigen Glaubens. Du nimmst dir die Ideale aus der Bibel und die Wirklichkeit aus deinen Möglichkeiten und lebst nach eigenem Vermögen so gut du kannst. Ich tue, was ich kann. Das ist aber nicht genug, was du kannst. Also ich will nicht beleidigend sein, aber es geht hier um göttliche Dinge. Wir sind nicht Gott, wir können es nicht von uns aus tun. Ismael ist das Schlagwort für die menschliche Versuchung, mit eigener Kraft zu tun, was Gott verheißen hat. Gottes Verheißung kann nur einer einlösen auf seinem Weg, und das ist Gott selbst. Um ein Segen zu sein, musst du, wie wir als Fackelträger seit Jahrzehnten gehört haben, als die richtige Person zur richtigen Zeit mit dem richtigen Wort am richtigen Ort bei der richtigen Person sein. Das kannst du menschlich gar nicht. Wann du einem Menschen das Richtige sagen sollst, das kannst du gar nicht ermessen. Da brauchst du den Himmel. Der Philippus, der wurde aufgefordert, heute ist Mission angesagt, du wirst heute einen Menschen zu Christus führen. Der griff zu seiner Bibel und wollte schon auf den Marktplatz gehen, weil er sagt, wenn ich eine möglichst große Wahrscheinlichkeit habe nach menschlichem Ermessen, dann gehe ich in die Mitte der Stadt auf den Marktplatz und da werde ich predigen und unter den 100 wird irgendeiner dabei sein, den ich beschwätzen kann, jetzt zu glauben. Und dann sagt ihm die göttliche Stimme, nein, nicht auf den Marktplatz, mitten in der Wüste. Ja, soll ich da Sandkörner zählen wie Abraham, was soll ich mitten in der Wüste? Ja, so ist das. Gott führt uns manchmal Wege, die wir nicht verstehen. Und dann werden wir ungeduldig und wir wollen das Ergebnis sehen. Ohne Navigationsgerät von dem Kämmerer aus dem Mohrenland und dem Philippus. Erklär mir mal, wie die beiden nach menschlichen Kategorien das schaffen sollen, die Winkel ihrer Wege so anzulegen, dass die sich überhaupt in der Wüste treffen und dann noch so treffen, dass sie beide genau im richtigen Zeitpunkt zusammen sind. Und dann auch noch, der Himmel hatte höhere Ansprüche, dass der Philippus, der seine Bibel gar nicht mitnehmen sollte zum eigenen Erstaunen, dafür ist schon vorgesorgt, dass der den anderen trifft, genau wenn er beim Lesen bei Jesaja 53 ist, denn das war der Predigtext, an dem er zum Glauben kommen sollte. Nach menschlicher Wahrscheinlichkeit 1 zu 5 Milliarden. Ja, so ungefähr wie Sterne zählen. Wenn Gott dich gebraucht, dann nach seinen Möglichkeiten. Gott kann dich gebrauchen, auch wenn du Abitur hast. Aber er braucht dein Abitur nicht. Gott kann dich gebrauchen, wenn du hauptamtlich bist. Und wenn er sehr viel Gnade übrig hat, gebraucht er sogar Theologieprofessoren, um das bescheidene Evangelium, das Wort vom Kreuz zu gebrauchen. Aber Gott kann auch durch Narren die Wahrheit sagen. Gott kann durch Kinder sein Lob verbreiten. Gott kann durch Analphabeten Geschichte schreiben. Für Gott bist du nie zu schwach. Aber oft zu stark. Für Gott bist du nie zu alt, aber du fühlst dich oft zu jung. Es gibt nichts Schlimmeres als Männer in unserem Alter, die jünger sein wollten, als sie sind. Das wird peinlich für alle und der Himmel guckt auch schon weg und die Engel gucken nur noch in die Flügel. Nicht? Bei Gott kannst du immer genau so alt, so schwach, so klug, so dumm sein, wie du bist, denn er gebraucht dich genau so, wie er es will. Es sind für mich die schönsten Erfahrungen, wo ich nicht aus meiner eigenen Kraft und Vorbereitung und Klugheit etwas an den Mann oder an die Frau brachte, sondern wo Gott mich zum Segen gebrauchte und mich auf dem falschen Fuß erwischte, ich nicht gut war, ich mich anschließend entschuldigt habe im Gebet bei ihm. Und das alles spielte gar keine Rolle. Gott will keine Ersatzlösung. Gott will seinen Plan A. Er braucht nicht deine Stärke, er will dich. Er braucht nicht deinen guten Willen und deine Vorsätze, weil er dich liebt, will er dich. Gott gebraucht dich so, wie du bist, mit allen Stärken und allen Schwächen. Abraham, glaubst du das? Ismael war die eine Lektion. Versuche nie aus eigener Kraft Gottes Willen umzusetzen. Das geht daneben und wird zum Problem. Und so haben wir oft durch das, was wir in guter Absicht im Glauben getan haben, mehr Schaden angerichtet als Gutes in dieser Welt. Ismael war ein gut gemeinter Versuch, aber er konnte Isaak nicht ersetzen. Und schließlich, fast nicht zu verstehen, als dann endlich Isaak da war, als du den Lebenspartner gefunden hattest mit Fürbitte und Gebet und Gott eine Frau bereden konnte, dich doch zu nehmen als Weg der Demut, nicht? Und endlich, also du deine Traumpartnerin gefunden hattest, als du deinen Job hattest, als die Umstände so waren, wie du sie erträumt hattest, da hast du gesagt, jetzt läuft's von selber. Meine Vorstellung war am Anfang so, am Anfang des Glaubens brauchst du viel Gnade. Da habe ich den Himmel um Verständnis gebeten. Ich kenne mich ja noch nicht so aus bei euch. Ich brauche viel Gnade. Und dann habe ich jeden Morgen um Heiligen Geist gebetet und kam immer mit großen Kanistern, weil ich dachte, als Anfänger brauche ich noch viel himmlische Unterstützung. Und meine Vorstellung von Heiligung und Wachsen im Glauben war, je weiter du wächst, desto weniger bist du angewiesen, desto weniger brauchst du Gott. Und wenn du mal vollkommen bist in der Heiligung, dann kannst du dem Heiligen Geist sagen, heute nehme ich dich gar nicht in Anspruch, du hast Zeit für die anderen. Ich habe es inzwischen selber gelernt, so wie Petrus auf dem Wasser. Nicht? Ich kann es inzwischen selber und dann brauche ich den Augenkontakt zu Christus nicht. So geht es nicht. Als Abraham Isaak hatte, hat Gott ihn geprüft. Nicht um zu wissen, was rauskommt, im Sinne von geläutert, ihn wachsen lassen. Oft ist es schwerer, das bei Gott zu lassen und loszulassen, was wir von Gott bekommen haben, als das, was wir in eigener Sünde verkorkst haben. Einen Ismael in die Wüste zu schicken, das ist manchmal für uns leichter, weil wir sagen, ich sehe ja selber ein, dass ich mich verrannt habe, also gut, ich komme bußfertig zurück und setze nochmal neu ein. Aber da, wo wir stark sind, da, wo wir bestätigt werden im Glauben, da neigen wir dazu, zu klammern und zu halten. Alles das, was in unserem Leben ohne Christus funktioniert, das ist das, was wir klammern und noch nicht geheiligt haben. Alles das, wo wir sagen, Herr, dafür muss ich dich nicht beanspruchen, dafür habe ich eine Ausbildung gemacht. Das ist Routine, das habe ich gelernt nach 20 Jahren oder 43 Jahren Berufserfahrung. Alles das ist außerhalb des Glaubens. Heiligung und Glauben bedeutet, nichts ohne Gott zu erleben. Keinen Schritt ohne Christus zu tun. Nichts für sich behalten wollen, alles mit ihm zu teilen. Und so wurde ihm gesagt, Abraham, nimm deinen Sohn. Oh, da habe ich zwei, da weiß ich schon, welchen ich nehme, wenn es kritisch wird. Nein, den einzigen, denn von Gott aus zählt nur der Isaak. Deinen Geliebten, den Isaak. Und lass ihn los. 1. Mose 22 war der Höhepunkt und der Tiefpunkt der Gotteserfahrung, den Abraham erlebte. An Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, solange ich nur Vorteile davon habe, das ist ja sehr leicht. Ihm zu sagen, ich verlasse mich blind auf dich, wenn ich überall gesichert bin und ich ja gar nicht fallen kann, das ist relativ leicht. Aber was Vertrauen ist, das lerne ich ja erst da, wenn ich etwas tun muss aus Vertrauen, was ich nicht verstehe. Nur was ich bei Christus loslassen kann, das kann ich neu im Glauben ergreifen. Und das gilt nicht nur für all das, was mir wertvoll ist, das gilt auch für all das Negative in unserem Leben. Wie viel tragen wir anderen nach? Wie viel Belastungen haben wir auch heute wieder mitgebracht? Wie viel haben wir getrennt von Gott immer noch mit uns, was wir ihm nicht losgelassen haben? Glauben heißt Vertrauen, Vertrauen heißt Loslassen. Loslassen, weil wir gehalten sind. Nur was wir loslassen, können wir neu ergreifen. Auch in der glücklichsten Ehe und bei dem verliebtesten, ganz jungen Paar gilt der Grundsatz, dass Liebe niemals klammern bedeutet, sondern immer loslassen. Halten im Loslassen, im Vertrauen loslassen und anvertrauen. Und nur, was wir loslassen, kann Gott gebrauchen. Manchmal wurde ich schon gefragt, ob mir das nicht lästig ist, wenn ich vor Gott immer mit leeren Händen erscheine, weil ich so viel von der Gnade rede. Ob mir das nicht lästig ist, immer auf Gott angewiesen zu sein. Aber dazu muss man Gott nicht kennen, um so zu argumentieren. Wenn ich vor Gott trete und seine Größe und Liebe sehe, wie soll ich dann all den Krusch und all den Mist in meinen Händen klammern? Warum sollte ich wie ein kleines, trotziges Kind die Bausteinchen festhalten, dass meine Knöchel schon weiß werden vor Verkrampfung, wenn er mir so viel zu geben hat? Leert eure Hände, vertraut ihm und lasst los. Gott kann dann mit uns anfangen, wenn wir aufhören, es ohne ihn zu können. Und so ist die Liebe verbindlicher und teurer als jede Werkgerechtigkeit. Und so ist die Wahrheit, dass wir immer gesegnet werden und nichts als Gnade geschenkt bekommen, etwas, was uns als alten Adam und als alte Eva viel mehr fordert, als es jede Gesetzlichkeit täte. Abraham, lass los. Und als er losließ und als er bereit war, da wurde ihm deutlich, dass Gott längst eine andere Lösung vorbereitet hat. Abraham erhob seine Augen und sah das Tier dort verfangen in der Hecke, das Gott bereitet hatte als Opfer. Viele Jahrhunderte später wird ein Vater seinen Sohn loslassen. Er wird ihn auf die Erde gehen lassen, Gott, der Vater, in dem vollen Bewusstsein, was jetzt mit dem Sohn geschieht. Denn er wusste, wie Menschen reagieren auf das Licht, auf die Wahrheit, auf die Liebe. Und der Sohn ist gegangen und aus Liebe hat er sich selbst losgelassen und hingegeben. Und das war der Anfang der Verwirklichung des Segens für uns alle. Vielleicht sind manche in Gedanken an frühere Vorsätze, Eindrücke, Predigten und Erlebnisse hergekommen und haben sich gefragt, habe ich heute noch die Kraft, Glauben so überzeugend zu leben wie damals? Die Frage ist, ob unser Gott noch die Kraft hat, den Glauben so zu leben wie in seinem Sohn Jesus Christus. Und ich kann euch versichern, der Himmel ist noch stark genug, wenn du nur schwach genug bist, dich lieben zu lassen. Und Abraham glaubte Gott. Und darin erwies er sich als gerecht. Gott will nichts von dir als alles. Weil er dich liebt, will er dich. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Schau hoch zu den Sternen, hinunter zum Sand. Und für mich ist es wie bei den alten Vätern Abraham, Isaak und Jakob, wenn die wieder vorbeikamen an einem Stein, den sie zur Erinnerung gesetzt haben, an einem Altar, an dem ihnen Gott begegnet war, so kann ich hier, wenn ich hier herumlaufe, wenn ich oben in die Kirche gehe, wenn ich nach Seelbach hochlaufe, mich erinnern an Gebete von vor 50 Jahren und bin gerührt, wie Gott sie erhört hat. Er segnet, wenn wir nichts tun, als ihm vertrauen. Und damals, als ich ein Schüler war, der gerade mal 7 Jungschaler betreut hatte, Und da das freie Sprechen lernte, weil wir Jungschale immer fixieren mussten, nicht, das ist eine Frage der Haftpflichtversicherung, wenn man da einmal ins Manuskript guckt, nicht, dann ist gleich wieder einer totgeschlagen. Da habe ich von dem Segen nichts gespürt, dass das irgendeinen Sinn macht. Das habe ich nur aus Treue gemacht. Ich habe gedacht, da bekehrt sich keiner und hier im Lahntal ist sowieso alles hoffnungslos. Seit den Germanen läuft da nichts mehr. Und konnte nicht ahnen, was Gott hier tut, was er woanders tut und was er durch mich tut. Es ist so wunderschön, gesegnet zu sein, um zum Segen zu sein. Niemand von uns muss ungesegnet nach Hause gehen. Und niemand von uns ist zu alt, zu jung, zu begabt, zu wenig begabt, zu ausgebildet, zu wenig ausgebildet, um nicht zum Segen von Gott gebraucht zu werden. Die Frage ist also nicht, was kann ich? Die Frage beantwortet Gott. Sondern Herr, was willst du? Wo soll ich sein? Wo bin ich als die richtige Person zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Wort, bei der richtigen Person? Das macht einen gelassen. Wenn man weiß, segnen, Herr, kannst nur du. Hier bin ich. Segne mich. Amen.